Schönen guten Abend zu einem der unzähligen Abende von Mind and Matter. Nach einem sehr schönen Symposium letztes Wochenende, einem Hack Day im MetaLab am Montag und einem Ausflug in die Steinbrüche Linderbrunn gestern sind wir heute wieder angelangt im Raum D. Und diesmal geht's um das Politische im Internet. Die Bürgerinnenbeteiligung, Partizipation, viele Worte eintun. Leute organisieren sich mit neuen Medien im Internet, um Gesellschaftliches zu verändern, um Dinge voranzubringen, um auf sich aufmerksam zu machen, etc. Das ist der eine Grund, diese Diskussion, warum wir uns hier heute treffen. Und der zweite Grund für dieses Treffen ist, es ist der sogenannte Kick-Off vom Digital Society Award. Der Digital Society Award ist eine Idee vom Projekt Zukunftsweb, wird dieses Jahr unterstützt vom Paraflows. Und es geht darum, eben genau diese Initiativen des Politischen, des Aktiven, des Partizipativen im Internet noch vorzuholen, zu unterstützen, darüber zu reden, und Preise ausschreiben ist da immer ein ganz gutes Mittel, haben wir uns gedacht. Darum haben wir mal 1.500 € in die Hand genommen und eine Ausschreibungsmodalität entwickelt. Es wird eine Publikumswahl sein, dazu später. Vielleicht noch mal kurz, was ist Zukunftsweb? Andere Website. www.zukunftsweb.at ist im November, am 1. November, nein, am 4. November 2009 gestartet. Mit der Unterstützung des ZIT wurde von der Semantic Web Company initiiert und geht den Fragen nach, die sich stellen rund um das sogenannte Web 3.0 oder das zukünftige Web oder das semantische Web oder das Web der Dinge, wie wir es alle nennen wollen, egal, es geht um das, was da kommt. Web of Data ist auch ein Begriff, der sehr, sehr oft fällt. Was da kommt, nachdem wir die Web 2.0 Dinge, in denen wir jetzt tief drinnen stecken und wo wir noch viel schöne und auch bedenkliche Sachen machen und erleben können, was danach kommt. Das wird sicher ein Übergang sein, der kein schlagartiger ist und plötzlich ist eine neue Nummer da, 3.0, sondern es ist etwas, was sich immer wieder neu erfindet, wo Sachen dazukommen, wo neue Technologien implementiert werden, neue Kulturtechniken entstehen, Dinge, über die man reden muss, die manchmal bedenklich sind, manchmal erfreulich, die Chancen in sich bergen, die Risiken in sich bergen. All das haben wir schon in der vergangenen Saison von Zukunftsweb, eben vom November bis Juli, November 2009 bis Juli 2010 besprochen. In verschiedenen, da kann man es sehen, runterscrollen, in verschiedenen Webinaren Präsenzveranstaltungen. Und genauso wollen wir weiterverfahren. Wir wollen auch wieder Webinare und Präsenzveranstaltungen machen, wo eben genau das diskutiert wird. Eben von, man sieht es da, vom Wirtschaften im Internet, von den Kulturtechniken über die Protagonisten eines Zukunftsweb. Wer verdient Geld damit? Wer profitiert? Fällt in den Digital Gap etc.? Das alles gilt zu diskutieren. Das wollen wir eigentlich laufend tun. Das ist eigentlich etwas, was nie enden ist. Es ist eigentlich ein Projekt, das nie enden wird. Ich ende aber jetzt mit meiner kleinen Einführung. Heute auf unseren achteckigen Tisch gekommen sind der Julian Außerhofer und der David Röttler. Danke, danke, hallo. Und ich glaube, wir haben ausgemacht, mit dir fange ich an, mit Julian.
Ja.
Julian Außerhofer studiert derzeit Kommunikationswissenschaft am PKW-Institut in Wien, ist am Institut für, hilf mir, Journalismus und Unternehmenskommunikation in Graz, besser bekannt als das Heinz-Wittenbrink-Institut. ist auch sehr stark involviert, wenn es um E-Government geht, wenn es um Politikcamp geht, wir haben einige Sachen jetzt gemacht zu Open Government Data, also genau diese Ecke. Und das ist eine ganz kurze Vorstellung. Der Blog heißt Boomblitz und ist unter julianmoore.at auch der Blog, ja, zu finden. Und meine Eingangsfrage ist, was sind denn 2 bis 3 für dich herausragende oder bemerkenswerte, das muss ja nicht unbedingt herausragend sein, bemerkenswerte Initiativen, wenn wir reden über Partizipation im Internet, internetgestützte Demokratie, Bürgerinnen-Involvement?
Also da möchte ich gern 2 Projekte nennen. Zum einen ist es Ushahidi, werde dann gleich damit beginnen und mehr davon erzählen. Und zum anderen ist es Diaspora, werde da auch noch etwas mehr dann im Anschluss dazu sagen.
Und dann komme ich schon zu nicht der Nummer 2, sondern dem zweiten Gast, David Röttler. Es steht, glaube ich, Unternehmensberater. Das hast du gesagt, das willst du weggeben. Ich finde es sehr gut, dass es da ist. Er berät schon seit einigen Jahren jetzt Unternehmen, Initiativen, Non-Governmental Organizations, Politikorganisationen im Umgang mit dem Web 2.0 einerseits. Und andererseits ist er ganz stark im Fundraising für genau diese Initiativen und Organisationen. Besonderer Fokus EU-Funding, kann man schon so sagen. Lass mal sie vorbeifahren. Und beschäftigt sich jetzt besonders mit Crowdfunding, hast du jetzt gerade, und Crowdsourcing, beides. Aber auch an dich die Frage, diese simple Frage, die ich so als Eingang gewählt habe, welche 2 oder 3 Dinge siehst du besonders bemerkenswert?
Ja, also ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit den Bürgerhaushalten in Deutschland. Das sind also kommunale, partizipative Budgets, wobei das einerseits spannend ist und auch positiv, aber andererseits auch kritisch zu sehen ist. Aber dazu vielleicht dann ein bisschen später mehr.
Ja, nach dieser kleinen Einleitungsrunde vielleicht auch noch zum Ablauf des Abends. Jetzt verliere ich dann noch ein paar Worte über den Digital Society Award. Dann machen wir zwar Statements begrenzt längererweise von euch beiden und dann gehen wir eigentlich schon in die Publikumsrunde, die ja mehr ein gemeinsames Gespräch denn ein Frage- und Antwortspiel sein soll. Wir haben ein Mikrofon, wir können gemeinsam Statements abgeben und auch miteinander sozusagen Thesen entwickeln. Das hat sich in den letzten Zukunftsweb-Veranstaltungen gut so bewährt, sozusagen eine Diskussionsarena aufzusetzen, weil gerade bei diesen Themen, die wir hier behandeln, sind die Experten sowohl am Publikum, Expertinnen auch am Publikum, als auch am Podium, als auch im Publikum. So sind die Pronomen. Gut, ja, vielleicht jetzt noch ganz kurz noch zur Einleitung, warum machen wir das? Jetzt kommen wir hier auf diese schöne Seite vom Digital Design Award, Digital Society Award. Es mag ein Ergebnis sein von der größeren Teilnehmer- und Teilnehmerinnenzahl in den sozialen Netzwerken, die wir in den letzten Jahren haben, dass sich Skalierungseffekte einstellen, wo diese Tools, die anfänglich nur zum Austausch von Befindlichkeiten gedient haben, inzwischen auch ermöglichen, wirklich politische Meinungen auszutauschen, Recruiting zu machen, auch Aktionen zu planen und Aktionen in den öffentlichen Raum damit hinauszutragen. Das ist eine Änderung. Die Tools sind relativ gleich geblieben. Soziale Netzwerke gibt es in dieser Form doch schon recht lange inzwischen. aus meiner eigenen Beobachtung, die letzten 1,5 Jahre werden sie auch politisch. Das geht von Uni Brennt über auch, man mag es nicht als vordergründig politisch, aber doch einen großen Effort. Zum Beispiel diese, ich erzähle hier, weil wir im Museumsquartier sind, immer gern diese Geschichte mit dem Bierverbot, das das Museumsquartier sich ausgedacht hat und wo in Facebook sich diese biertrinkenden Jugendlichen doch innerhalb von 5 Tagen zu 8.000, was damals eine sehr große Zahl war, 8.000 Leute versammelt haben und dort auch eine Real-Life-Demonstration, wo sie dann zugeprostet haben, das war dann alles, organisiert haben. Also sozusagen, es hat sich jemand organisiert, es sind diese Techniken benutzt worden, etc., etc. Auch ein Beispiel, Uni Brennt habe ich schon genannt, etwas, wo sehr direkt in die Politik eingegriffen worden ist und die dortigen Abläufe und auch sehr in das traditionelle Bild von Politik war das Projekt Grüne Vorwahlen, wo über verschiedene Kanäle im Internet sozusagen versucht wurde und auch geschafft wurde, eine große Gruppe von Leuten das Wahlrecht für die Kandidatenlistenerstellung der Grünen in Wien zu ermöglichen, mit allen interessanten Nebenschauplätzen, die sich da ergeben hat, dass eine Partei auf sowas nicht vorbereitet ist, dass es da Widerstände gibt und auch Leute, die das begrüßen und das ein sehr schönes Beispiel für, wie die Schnittstelle unter Umständen funktioniert oder auch nicht funktioniert. Das können wir heute diskutieren, zwischen diesem virtuellen Politik machen und diesem realen Politik machen. Wobei das Reale nicht immer real, das Virtuelle nicht immer virtuell ist, sondern vielleicht sogar umgekehrt. Damit würde ich ja schon wieder schließen. Du hast Diaspora und ein anderes Projekt, dessen afrikanischen Namen? Ich mir nicht gemerkt hat, vorgeschlagen.
Ja, danke für die Einladung. Ich möchte jetzt in den nächsten so in etwa 10 Minuten 1-2 Beispiele bringen und vielleicht auch noch ein bisschen so theoretisch zum Thema Crowdsourcing beziehungsweise auch Partizipation was beitragen, aber ich möchte dann auch dann relativ bald mal in die Diskussion gehen, weil ich bin dann, also ich vertrete auch das irgendwie, was der Dan Gilmore immer schreibt, also my readers do know more than I do. Und ich glaube, ähnlich ist es beim Publikum, sondern das Publikum weiß im Endeffekt eigentlich viel mehr als die Referentinnen oder Referenten. Ja, ich habe eine Plattform erwähnt, Ushahidi, die hat mich in den letzten paar Wochen beschäftigt. Darauf gestoßen bin ich durch den Clay Shirky, auf den ich mich heute sicher auch noch ein bisschen beziehen werde. Also Ushahidi ist eine Plattform, da geht es um die Bewältigung von Krisen. Und es ist eigentlich nichts anderes, als dass Nachrichten, sei es SMS, sei es Tweets, sei es E-Mails, visualisiert werden auf einer Karte und oder auf einer Timeline. Ursprünglich ist es entstanden in Kenia. Ich habe das Projekt eben auch deswegen erwähnt, weil ich es eigentlich sehr klasse gefunden habe, dass sozusagen einmal nicht Amerika oder USA zentriert ist, sondern auch eben Afrika oder eine andere Region vorkommt. Im Dezember 2007, da hat eine Bloggerin Gewalttätigkeiten rund um eine Wahl berichtet und die hat dann immer mehr Informationen bekommen und irgendwann hat sie sozusagen geschrieben, sie kann diese Informationen, die da tagtäglich auf sie zukommen, die kann sie sozusagen nicht mehr verarbeiten und auch in irgendeiner Weise weiterbringen. Es muss irgendeine Möglichkeit geben, das automatisiert zu machen. Und diesen Blogpost, den haben 2 Programmierer gelesen und die haben dann innerhalb von 72 Stunden die erste Alpha-Version dieser Plattform Ushahidi auf die Beine gestellt. Ushahidi ist kenianisch und heißt ursprünglich Testimony, also Zeugenschaft. Und es ist eigentlich ist Open Source passiert und hat sehr viele Schnittstellen über SMS, MMS, E-Mails und auch noch über Datenbanken kann man dann da eingeben. Und eingesetzt wurde die Plattform schon dadurch, dass eben Open Source ist, bei ganz vielen unterschiedlichen Ereignissen, hauptsächlich eben so im Bereich Krisen, aber auch bei Wahlen beispielsweise. Also nach Kenia gab es im Kongo Wahlen, wo man das dann auch immer, wo einfach jeder berichten konnte, was passiert jetzt gerade irgendwo, wo gibt es beispielsweise eine Verletzung der Wahlordnung etc. etc. Al Jazeera hat dann diese Plattform eingesetzt, um aus dem Gaza über Menschenrechtsverletzungen zu berichten, um die Schweinegrippe zu verfolgen, hat man das dann auch verwendet. In Indien und in Mexiko wurde es dann auch bei Wahlen eingesetzt. Also es hat sich unglaublich verbreitet. Aus diesem einen Blogpost ist dann innerhalb von kurzer Zeit so ein großes Projekt entstanden. Und das Tolle auch dabei ist, dass halt die ganzen Nachrichten, die dort einlangen, in Echtzeit dargestellt werden. Also bei Twitter hat man beispielsweise das Problem, dass es eigentlich sehr schwer lokalisierbar ist. Also wenn man da halt zu einem Stichwort sucht, da kann man das nicht wirklich gut lokalisieren. Und diese Plattform, die löst halt dieses Problem, indem man das einfach seine Location einfach auch da in diese Nachricht dann mit integriert. Als weiteres erfolgreiches Beispiel möchte ich gerne Diaspora nennen. Ja, ich denke, das ist vom Namen her den meisten bekannt und wahrscheinlich auch das Konzept dahinter. Aber da finde ich auch so interessant, wie sozusagen auch diese Inkubation passiert und wie schnell die eigentlich auch dann vor sich geht. Also das war, Diaspora ist zu einer Zeit entstanden, wo unglaubliches Facebook-Bashing gegeben hat, wo halt also Privacy-Bedenken aufgekommen sind und von Regierungsseite in der ganzen Welt und natürlich auch von User- und Userinnenseite einfach große Kritik an Facebook war. Und Diaspora ist halt deswegen, habe ich deswegen auch heute als Beispiel genannt, weil das heute in seiner ersten Version veröffentlicht wird, heute in der Nacht. Also sie haben es eben es ist in Amerika eben angekündigt für den Tag und es soll eben dann heute veröffentlicht werden. Ich bin schon sehr gespannt, was sie dann da auch wirklich zeigen. Diaspora ist also vom Konzept her ein verteiltes Open Source Netzwerk, also ein Social Network, wo man Zugriff hat und seine Daten auch sozusagen selbst behält. Und da gab es eben diese große Kritik an Facebook und dann haben einfach vier Hacker in New York gesagt, na gut, wir machen was Eigenes, wo jeder seine Daten behalten kann und haben das auf eine Crowdsourcing-Plattform vorgeschlagen und haben einmal um $10,000 gebeten, dass sie mal ein paar Tage haben, um das Ganze zu entwickeln. Der David Rüttler kann vielleicht dann noch etwas mehr über Crowdfunding dann auch sprechen. Und ja, innerhalb von wenigen Tagen waren nicht $10,000 da, sondern $200,000. Und das war einfach unglaublich, was da für eine Response auch war. Und bin schon sehr gespannt, was da eben dann heute kommt. Warum funktionieren solche Crowdsourcing-Projekte manchmal? Warum funktionieren die manchmal nicht? Da gibt es vom Clay Shirky ein sehr schönes Modell dazu. Clay Shirky hat einfach so Stufen aufgestellt, wie sich Gruppen organisieren. Und er hat da so eine Leiter, und da beginnt das sozusagen mit Sharing, wo Gruppen zusammenkommen, aber die Individuen teilen halt, also aggregieren zuerst Daten und Informationen und teilen die dann weiter, stellen die anderen zur Verfügung, wie man sozusagen auf Webplattformen wie Delicious haben oder Flickr. YouTube, das ist sozusagen so die unterste Ebene, wie sich da so Gruppen organisieren können. Auf Platz 2 sagt er dann Cooperation. Da ist es dann auch schon so, dass die Gruppe etwas gefestigter ist und da ist so, da muss man sich dann sozusagen, um irgendwie was gemeinsam zu schaffen, muss man auch das eigene Verhalten ändern und es gibt sowas sozusagen wie eine erste Group Identity. Platz sozusagen auf Ebene Nummer 3 ist der Bereich Collaboration, wo es einfach eine gemeinsame Produktion von Inhalten gibt. Also das größte Beispiel ist dafür bei Wikipedia. Und da braucht es eben, um das Ziel, das sich diese Gruppe gesteckt hat, braucht es immer mehrere Personen, die das Ganze, die da zusammenarbeiten, um das zu erreichen. Also da ist sozusagen die klassische Arbeitsteilung. Und die müssen sozusagen immer auch ausverhandeln und Gruppenentscheidungen treffen. Und das vierte, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es also sehr, sehr viele Projekte gibt, einfach so in diesem Bereich Bürgerbeteiligung, die einfach gestartet werden, aber die dann nicht so wirklich funktionieren. Also das vierte ist einfach so Collective Action. Und da ist es so, dass halt irgendwie Gruppen Entscheidungen treffen, da ist sozusagen einmal die erste Hürde, dass diese Entscheidungen auch wirklich, dass man doch wirklich mal zu Entscheidungen kommt. Also wir haben das beispielsweise bei Uni Brent gesehen, wo es einfach Plenarsitzungen gegeben hat, einfach sehr lang diskutiert worden ist und sehr schwer war, auch zu einem Konsens zu kommen. Und das war deswegen, weil halt auch die, wenn man so eine Gruppe ist und auch in dieser Gruppe gemeinsam zusammen ist, dann muss man auch so die Entscheidungen mittragen. Also die Entscheidungen sind dann für die Gruppenmitglieder bindend. Und da gibt es sozusagen noch einen weiteren Effekt, die Tragedy of the Commons, wo es halt irgendwie darum geht, man muss natürlich auch mittragen, wenn es dann so Freeriders gibt in diesen Gruppen. Also wenn Individuen das so handeln, dass sie dass sie einfach das gemeinsame Gut ausnützen oder in irgendeiner Weise zerstören. Also beispielsweise vielleicht wohnt jemand in einer Wohnungsgemeinschaft, da gibt es einfach so bestimmte Bereiche, wo die einfach nicht geputzt werden oder so. Also in der Küche und dann lädt man jemanden ein und dann muss man sozusagen trotzdem das gemeinsam tragen. Sozusagen dieses, dass der kommt dann zu Besuch und dann ist es dreckig und dann muss man es aber trotzdem gemeinsam tragen. Das ist irgendwie so the tragedy of the commons und das gibt sozusagen dann überall. Und es ist halt so, dass soziale Medien Gruppenbildung ganz einfach erlauben, mit verschiedenen Tools, und also dieses Zusammenfinden funktioniert einfach dadurch, dass es einfach weniger, dass die Transaktionskosten für Kommunikation viel niedriger sind. Und deswegen gibt es auch, glaube ich, so viele Experimente und manche von denen funktionieren, manche funktionieren nicht. Aber wenn sich mal diese Gruppe gebildet hat, dann braucht es halt sowas wie Web Literacy. Und diese Web Literacy ist, glaube ich, sozusagen auch ein Kernfaktor, da können wir vielleicht auch danach einmal diskutieren, wenn wir im Plenum sind, wenn es darum geht, dass auch diese Partizipationsprojekte funktionieren. Was verstehe ich unter Web Literacy? Also ich würde das in drei Teile aufteilen. Einerseits ist so Web Literacy, also die Internet- oder die Medienkompetenz, ist die Fähigkeit, sich auszudrücken, Texte, Videos und Audio-Files zu produzieren. Also das ist einfach Informationen von sich zu geben, Informationen auch im Web zu organisieren. Das zweite ist also zu beobachten, zu teilen, die Fähigkeit auch sich mit anderen zu beobachten und zu teilen und also diesen Bereich einfach Informationen auch entsprechend verfügbar zu machen. Und das dritte ist so auch sich mit anderen Menschen zu vernetzen. Und auch die eigene Rolle zu gestalten, Stichwort Reputationsmanagement. Also wenn man sozusagen zusammenfasst, was ist sozusagen essentiell für die Web Literacy? Es ist einerseits was, also welche Texte, welche Inhalte produziere ich selbst? Wie bringe ich das Ganze unter die Leute? Und das dritte ist halt, mit wem bin ich da auch vernetzt? Das sind so diese drei Teile. Und ich glaube, das ist so ganz ein markanter Punkt auch bei diesen Partizipationsprojekten. Und das wird oftmals auch, glaube ich, wenn man schaut, ob die funktionieren oder nicht, etwas hinterangestellt. Gut, um zum Abschluss zu kommen. Es gibt halt immer wieder, wenn es solche Partizipationsprojekte gibt, gibt es einen großen Bass, der erzeugt wird. Der Thomas hat vorher die grünen Vorwahlen genannt, dann die Diskussion um die Future Zone, Uni Brent. Ich finde, dass manche dieser Basses, die verlaufen dann im Nichts eigentlich. Aber grundsätzlich ist dieser Bass extrem produktiv, weil sozusagen, ich sehe das so ein bisschen als Inkubationszelle, als Inkubationsbecken, wo aus dieser großen Aufregung dann immer sozusagen was passiert und auch wenn es nur ein, zwei Projekte sind von 100, wo auch Aufmerksamkeit erregt wird, grundsätzlich ist das also sehr was Positives. sozialen Medien erlauben es einfach, die Gruppenbildung zu ganz niedrigen Transaktionskosten durchzuführen. Und also meines Erachtens ist sozusagen sehr zentral, dass es einfach eine Medienkompetenz, eine Media Literacy gibt, um dann auch diese Partizipationsprojekte weiterzuführen. Soweit von mir mal und freue mich dann auf die Diskussion.
Ich will nur ganz kurz nochmal abspeichern, vielleicht auch bei euch, wenn die beim Mitdenken die Fragen sich generieren. Die Media Literacy hat mich stark angesprochen, das was, wie und wem, weil das sind natürlich gut zu hinterfragende Faktoren. Was ist überhaupt abhandelbar? Ist alles abhandelbar? Gibt es einen kulturellen Code, wie man etwas abhandeln muss, das dann erfolgreich sein soll? Muss alles fun sein, zum Beispiel? Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung Flashmob gehe, als Beispiel, und mit wem oder auch mit welchen Tools? Da frage ich mich sozusagen, sind alle Tools gleich gut? Oder wird vielleicht die Diaspora einen weiteren Boost geben in Richtung Politisierung in den Social Networks, als das bei Facebook möglich war? Oder ist es eigentlich egal? Ich will es einfach nur mal herstellen, aber dann übergebe ich schon an dich.
Ja, also ich fand interessant die Beispiele, die jetzt bisher so erwähnt worden sind, so wie Grüne Vorwahlen, Uni Brennt, dann die Aktion hier mit dem Museumsquartier. Das waren schon alles klassische Bottom-up-Aktionen, Aktivismus, politischer Aktivismus, manchmal im engeren, manchmal im weiteren Sinn. Und es ist auch klar, dass sich politisch Aktive natürlich immer der Mittel bedienen, die gerade irgendwie aktuell sind. Ja, also früher waren es halt Druckmaschinen oder als der Fotokopierer kam, dann war das einfacher. Und Schüssel hat dann das erste Mal von der Internet-Generation gesprochen, als es die Proteste gegen Blau-Schwarz gab. Und natürlich, die haben sich auch über Mailinglisten dann organisiert, und das kann man auch noch ganz interessant nachlesen, wie. Da gibt es wirklich ein Archiv, wo dieser ganze Protest sehr gut nachvollziehbar ist in diesen E-Mail-Listen. Aber ich glaube, es wäre jetzt irgendwie an der Zeit, einen Schritt weiter auch zu gehen. Also jetzt nicht mehr nur jetzt diesen Bottom-up-Aktivismus okay zu pflegen, ja, und weiterzuentwickeln. Und bei Uni Brennt war das sicher wirklich ein gutes Beispiel. Sondern ich denke, es ist notwendig, dass die Politik und die Verwaltung jetzt auch tatsächlich Partizipationsangebote machen an die Menschen. Das mag ich überhaupt nicht, wenn Politiker von den Menschen da draußen vielleicht auch noch sprechen. Und ja, also Angebote, die tatsächlich jetzt von Politik und Verwaltung kommen, sich zu beteiligen und damit natürlich das, was Politik darstellt, dann mehr Legitimation auch gibt. Ja. Als Beispiel habe ich mir näher angesehen die Bürgerhaushalte, die ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, in Deutschland. Also da gibt es mittlerweile, ich glaube, 70 Kommunen, Städte, Gemeinden, die Bevölkerung in unterschiedlichem Ausmaß den öffentlichen Haushalt mitgestalten lassen. Also wo entschieden wird, jetzt plakativ ausgedrückt, Kindergärten oder Altersheime, ja, wohin soll das Geld gehen? Das ist eigentlich erstmal ein gutes Angebot, das wirklich zu begrüßen ist, weil die Budgetverteilung ja doch ein ganz wesentliches Politikfeld ist und wirkliche Auswirkungen hat. Der Anlass für diese Bürgerhaushalte in Deutschland, die schon eine viel längere Geschichte haben, also das in Deutschland jetzt ein paar Jahre, aber es kommt aus Brasilien, da hat man damit gestartet, Ende der 80er Jahre schon. Aber der Anlass in Deutschland waren die angespannte finanzielle Lage der Kommunen. Und so hat zum Beispiel der Bürgerhaushalt der Stadt Solingen, der nennt sich dann Solingen spart. Ja, das ist so die Devise. Also das heißt, die Bevölkerung soll jetzt mithelfen beim Sparen und dann natürlich wahrscheinlich auch mit einer Idee natürlich diese Vorschläge dann auch eher akzeptieren, weil sie ja eben selbst dann mitgewirkt hat am Sparen. Was noch passiert ist dort, also es war immer ein Prozess, der offline stattgefunden hat, aber mit starker Online-Begleitung auch. Also es gab irgendwie Stadtversammlungen, man hat sich getroffen, man hat diskutiert und dann sind aber diese Vorschläge auch online bewertet worden. Letztendlich waren diese ganzen Vorschläge aber nicht bindend für die Stadt, sondern der Gemeinderat hat dann auf Grundlage der Vorschläge oder hat diese Vorschläge dann diskutiert, aber hat dann entschieden. Ja, also es war jetzt nicht wirklich eine Form der direkten Demokratie, sondern man hat, es war ein Crowdsourcing irgendwie der Budgetdiskussion vielleicht, könnte man sagen. Man hat also ausgelagert die Diskussion um das Budget an viele. Ja, was in Freiburg im Breisgau Interessantes passiert ist, eine Stadt von über 350.000 Einwohnern. Interessant, die haben eine grüne Mehrheit dort, einen grünen Bürgermeister. Und da ist dann das Kulturbudget ganz stark unter Druck geraten. Also die Bürgerinnen und Bürger wollten bei der Kultur am meisten einsparen. Und also da könnte man sich auch wieder fragen, ist jetzt das sollte man, also es gibt ja, man sagt mal, über Kultur oder so kann man nicht wirklich jetzt demokratisch entscheiden, also ob das dann nicht vielleicht auch ein unerwünschter Nebeneffekt ist. Und man hat das einmal gemacht in Freiburg, diesen Bürgerhaushalt, und dann wieder aufgegeben, weil man hat gesagt, es ist zu teuer und es hat zu wenig gebracht und so. Also ich werde mir jetzt noch andere Beispiele anschauen müssen, um da ein bisschen ein kompletteres Bild zu bekommen. Aber jetzt in diesem Moment ist das für mich ein bisschen zwiespältig. Ja. Was es noch gibt in Österreich, was ich ganz lustig fand, eine iPhone-Applikation, mit der man irgendwie Straßenschäden oder alle möglichen Dinge, die irgendwie nicht so ganz passen, Foto machen und dann mit Geotag und kurzer Beschreibung an die Stadtverwaltung geschickt. Das läuft auch schon in Österreich, in Tirol, in einigen Tiroler Gemeinden. Und dann sieht man auch ganz offen, wie dann die Stadt darauf antwortet, ja, werden wir uns bald darum kümmern, dass dieses Graffiti dort entfernt wird oder der gefährliche Gartenzaun repariert wird oder was auch immer. Also das ist schon auch ganz interessant. Man kann da natürlich noch viel weiteres dazu denken. Ja, aber was ich meine ist, dass es, glaube ich, notwendig ist, diese Beteiligung einen Schritt weiter zu denken und dass Politik und Verwaltung tatsächlich auch Beteiligung und ehrlich gemeinte und natürlich auch mit, wo dann auch das Ergebnis dann sichtbar wird, der Beteiligung zugelassen wird. In dem Zusammenhang sicher auch dann das Stichwort Open Data, also die öffentliche das öffentliche zur Verfügung stellen von strukturierten Daten, die in der Verwaltung anfallen und die dann ausgewertet werden können und natürlich dann auch wieder für Beteiligung verwendet werden können. Also Transparenzgebot, so wie das auch in den USA und in England jetzt schon sehr weit ist und in Österreich aber immerhin schon diskutiert wird. Ja, soweit.
Möchte ich auch noch kurz was nachfragen. Die Beispiele, die du jetzt gebracht hast mit Fix this hole, so klar, durch die Technik und durch die Aufmerksamkeit, durch Handykameras, was auch immer, ist es möglich, viele Funktionen, die wir früher zentral geregelt haben, weil die Bürger und Bürgerinnen nicht den Überblick hatten, beziehungsweise auch nicht die Möglichkeiten und Wege, das schnell und einfach zu melden, zu beobachten, sich drum zu kümmern, dass man dieses Kümmern wiederum auslagert, zurückgibt an die Bürgerinnen. Und genau diese zwei Worte beschreiben sie auch ganz gut. Ist es jetzt Auslagerung, sprich get rid of this, so von wegen, überlegt euch ihr, was gestrichen werden soll im Budget, oder ist es ein Zurückgeben von echter Verantwortung? Hast du eine Vermutung, wie die verschiedenen Denkweisen und Mindsets hier in den Verwaltungen sind? Du kommst ja ein bisschen rum und tust verschiedene Verwaltungen immer wieder mal beraten oder mit ihnen sprechen und mit eben solchen Leuten, die sowas dann implementieren würden.
Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Also natürlich gibt es eine große Angst vor Transparenz. Und das hindert natürlich schon erst einmal irgendwie ein partizipativeres Verwaltungshandeln. Und oft gibt es auch eine sehr, sehr große Unwissenheit. Also wenn ich erwähne das Stichwort Bürgerhaushalt oder so, ja, also hat kaum noch wer in Österreich sich damit beschäftigt in den Städten.
Ja. Ich finde das bezeichnend, was ausgegliedert wird. Ne? Wo nimmt man den Leuten was weg? Das sollen sie jetzt selbst bestimmen. Ja? Weil keiner will als der Böse dastehen und sagen, wir müssen jetzt hier und hier kürzen. Ja? Ich glaube echt nicht, dass irgendein Politiker, irgendeine Organisation freiwillig Macht abgibt. Ja? Das sieht man an der Verwaltungsreform in Österreich, oder da wird kein Landeshauptmann, gibt freiwillig Macht ab. Ja? Da habe ich echt Bedenken, wurscht, welche Tools wir verwenden, ob das jetzt Internet ist oder Druckerpresse, das freiwillig geschieht nichts. Ja? Ich kenne keinen Fall, wo freiwillig Macht abgegeben wird. Ja? Und das frage ich mich, wie man das überwinden kann, oder wie man da nicht nur irgendwie die faulen Eier auslagert und abschiebt und abdrückt eher, ja, das, was man nicht gern macht, sondern wie man da das ausgleichen kann.
Ja, ja, mein Statement oder meine Frage dazu ist anschließend irgendwie so, wie sich das für mich angehört hat, ist das für die Politik vor allem deswegen interessant, weil sie quasi Akzeptanz für ihre Politik dadurch bekommen und ja, ich weiß nicht, ob das nicht eigentlich das ist, was spannend ist für Politiker dran. Nicht, dass sie irgendwie Ideen bekommen, sondern dass sie halt, wenn es jetzt ein knappes Budget gibt, dass sie Akzeptanz fürs Sparen dadurch erhalten. Also.
Ich glaube, dass das ja, und das Beispiel an dem Flashmob-Emotionsquartier, das schon gezeigt, es geht ja um quasi Angst vor Machtverlust kompensieren. Da ging es darum, da ist plötzlich ein Museumsquartier was entstanden, was die nicht kontrollieren können. Und was ich auch eben schön finde, natürlich ist das Mittel zum Ausdruck, also die formale Umsetzung von denen keine vordergründig politische Aktivität oder Sprache, sondern die trinken halt Bier, ja, und die haben es halt lustig. Aber im Endeffekt erzeugen sie eine Art Druck auf die Regierenden, damit sie weiter, in dem Fall halt der Herr Waldner mit seinem privatisierten öffentlichen Raum, bei Netznetz war es aber eigentlich auch ähnlich, du erzeugst eine Art Druck und sagst, pass auf, es gibt uns jetzt plötzlich und wenn du weiter von uns irgendwie ernst genommen wirst, musst du auf uns reagieren. Also vielleicht geht es eigentlich mehr um so eine Art Sichtbarmachung von unabgeholter Gegengewalt oder sowas. Und das, kann ich mir vorstellen, erzeugt schon bei den Regierenden eine Art Druck, darauf zu reagieren. Das ist ja quasi, sie merken, es geht ihnen eine Macht quasi verloren. Ich glaube, das ist schon ein Kampf jetzt. Das ist nicht nur so eine nette Geste oder so.
Also dieser Druck kommt ja nicht nur jetzt von der Basis sozusagen, sondern dieser Druck kommt auch von oben, von EU-Seite. Also gerade wenn es um die Öffnung von Regierungs- und Verwaltungsdaten geht, da ist die EU auch wirklich ein Verfechter von dieser Öffnung. Und also da gibt es auch Direktiven und Empfehlungen der EU-Kommission, dass das also so bald wie möglich umgesetzt wird. Und es wird also diese Öffnung der Verwaltungsdaten, auch wenn sie sozusagen in Österreich da sehr viel Widerstand geben kann. Also sozusagen auf lange Sicht, glaube ich, kommen da die lokalen Regierungen und Verwaltungen nicht drumherum.
Ja, ich
Ich glaube schon auch, dass es doch immer mehr dass sich die Kultur doch ändert durch die Medien, die so viel Beteiligung zulassen. Ja, also die Hotelbewertungen oder alles Mögliche wird laufend im Internet bewertet. Ja, also wenn ich mir bei Amazon anschaue, irgendein neues Elektrogerät oder so, dann kann ich da 10, 20 Bewertungen auch gleich drüber lesen. Und man sieht es ja auch in den verrückt Standardforen oder ORF-Foren, wie dort die Artikel bewertet werden. Ja, und also ich glaube, der Wunsch wird immer größer, dann auch direkt Politik zu bewerten. Ja, aber da gibt es natürlich noch sehr, sehr große Hemmschwellen von vielen, die einfach, weiß ich, Politiker, die ihre Weblogs nicht freischalten für Kommentare. Ja, oder Politikerinnen, die nicht einmal Facebook im Amtsgebäude verwenden dürfen, weil halt dort Facebook gesperrt ist. Ja, und so weiter. Ja.
Wir haben zum Das braucht immer ein bisschen, bis es anspringt. Wir haben zum Beispiel in Graz ein Meetup gemacht zu Open Government Data und das haben wir klarerweise auf der Plattform meetup.com, weil die natürlich alles bietet, was man braucht für so ein Meetup, organisiert. Und wir haben wenig erreicht, die Verwaltung, weil die darf auf meetup.com nicht drauf. Also genauso ein Beispiel sozusagen, wo einfach die Firewalls, also wirklich die Hardware sozusagen noch nicht am Stand der Dinge ist. Aber vielleicht auch noch zu diesem den Einwurf, na, die geben das ja nie frei. Das hat die Musikindustrie ja auch gesagt. Wir werden niemals die CDs mit ihrem wunderschönen Copy-Schutz hergeben. Und sie sind einfach weggefickt worden vom Internet. Also die Kraft des Internets, die Kraft des Crowdsourcing ist schon ein massives, obwohl ich schon auch wiederum sagen möchte, das wäre vielleicht auch eine nächste Frage in die Runde hier, in die erweiterte, inwiefern ist es vielleicht nicht nur ein schönes Spiel? Spielen wir vielleicht nur Politik? Tun wir dann, wo es um die Schnittstellen zur echten, zur gestalteten Politik, zur gestaltenden Politik, zur gestalteten Gesellschaft, zum wirklichen Eingriff in die Vorgänge, wenn es um die geht, also du hast auch das Beispiel gebracht, man kann dann empfehlen einem Gemeinderat, der dann wieder irgendwas entscheidet. Also sind die Schnittstellen vielleicht noch immer dermaßen weak in alle Richtungen, auch vom eigenen Mindset her, die Uni brennt, dass sozusagen der große Effort und die große Energie, die in den Foren entstehen, die in den Social Networks entstehen, dann eigentlich nur in sich selbst ein Strohfeuer entzünden, das hell und leuchtend brennt und wir vor lauter Brennen nicht merken, dass es eigentlich niemanden wärmt. Frage an euch und an euch.
Ja, also ich glaube schon, dass es an den eigentlichen Adressaten zum Teil irgendwie vorbeigeht, an Politik und Verwaltung. Ja, wenn ich hoffe, ich zitiere nicht raus, aber ich erzähle jetzt. Government 2.0 Camp in Wien soll, glaube ich, Anfang Dezember stattfinden. Ja. Okay. Und ein Bekannter von mir hat angefragt, ob es nicht auch einen Livestream gibt, weil er nicht nach Wien kommen kann. Und die Antwort der Organisatoren war dann irgendwie, ja, die Verwaltungsleute sollen sich doch da irgendwie frei und unbefangen austauschen können. Und wenn da noch ein Livestream dabei wäre, dann würde das einfach diesen offenen Austausch nicht fördern. Ja. Das war die Antwort. Oder noch ein anderes Beispiel. Der Wolfgang Rosam, Unternehmensberater und Lobbyist, angeblich hat das geschafft, steht auf seiner Website, dass Österreich 1995 trotz der schlechten Vorhersagen dann doch mit deutlich über 50% für den EU-Beitritt gestimmt hat. Schreibt er. Okay. Schreibt auf seiner Website. Hat gemeint, in einem Standard-Sommergespräch irgendwie mit der Eva Klawischnik, war vor rund einer Woche im Standard, das zitiere ich jetzt, das basisdemokratische Modell der Grünen gehört überdacht. Es interessiert die Wähler überhaupt nicht, wie ihr eure Mandatare aufstellt, sagte der Eva Glawischnik. Die Österreicher wollen eine Partei mit Leadership. Wir sind ein an Autoritäten orientiertes Land. Es fehlen mir die Visionen bei den Grünen und so weiter. Ja. Das bleibt dann aber auch unwidersprochen von der Eva Glawischnik. Also sie lässt die Basisdemokratie abbauen von, oder eben, also er berät sie jetzt, die Basisdemokratie doch abzubauen, weil es niemanden interessiert. Und wahrscheinlich hat er auch recht. Ja, wahrscheinlich hat er auch recht, dass Österreich tatsächlich ein an Autoritäten orientiertes Land ist. Und deshalb war es vielleicht auch okay, dass sie nicht widersprochen hat. Aber ich hätte mir eigentlich erwartet, dass sie gesagt hätte, okay, und wir tun was dagegen.
So, die Frage war, ist das nicht so ein wenig auch ein Braten im eigenen Saft? Würde ich sagen, schon zum Teil. Also wenn wir uns, wir haben jetzt 3 Jahre hintereinander ein Grazer Politcamp organisiert, da waren jedes Jahr also in etwa 1 bis 2 bis 3 Politiker auch vor Ort und der Rest waren halt so aus der Social Media Web 2.0 Szene aus ganz Österreich da. Aber ich glaube, wie man sozusagen auch diesen Connex oder diese Schnittstellen noch besser erreichen kann, indem man sozusagen ganz viele Nischen schafft, wo man halt irgendwie auch dann so Projekte macht. Also man muss sozusagen, ich glaube, also dieses ganz breite Umdenken auch in der Verwaltung ist nicht so leicht möglich, aber man muss sozusagen beispielsweise, wo Daten jetzt vorhanden sind, da jetzt schon mal was machen und sei es auch nur sozusagen eine Mini-Nische und sozusagen, und die Summe dieser Nischen gemeinsam, das kann dann sozusagen dann wirklich auch eine Änderung erwirken auf längere Zeit gesehen.
Ja, Leopold Zücker, ich hätte einmal 4 Fragen fürs Erste. Zum Crowdsourcing. Ich denke mal, es wäre ganz gut, den Begriff einmal ein bisschen zu präzisieren. Also ich assoziiere da vor allem Methoden, die große Companies erfolgreich einsetzen auf eine Art und Weise, die mir nicht unbedingt sympathisch ist, wo dann hauptsächlich die Firmen davon profitieren, auf recht billige Art und Weise. Das Zweite, mir würde interessieren, ob es erfolgreiche Beispiele in Europa gibt für Crowdfunding. Das Dritte, gibt es irgendwie so eine Aufstellung für Best Practice für funktionierendes Crowdsourcing? Und das Vierte, es ist irgendwo die Tool-Geschichte erwähnt worden. Da würde mich auch interessieren, welche Tools ihr da überhaupt seht, weil ich sehe die ganze Tool-Landschaft eigentlich als sehr unbefriedigend, vor allem im Open-Source-Bereich.
Jetzt im Hinblick auf Beteiligung.
Ja.
Wenn ich noch kurz was darauf zurückkommen darf, was vorher gesagt wurde, eben, ob das jetzt eine Relevanz hat oder ob sich das verlaufen wird. Ich glaube, dass momentan es eine sehr schnelle Elitenbildung gegeben hat, eben so Leute, die Early Adopters sind, die sehr schnell neue Technologien annehmen. Ich sehe das eigentlich recht optimistisch, dass wenn einmal diese ganzen mobilen Endgeräte wirklich durchgreifend verbreitet sind und wenn einfach ein Altern der digitalen Generation einsetzt, dass eben alte Politiker einfach ausscheiden oder alte Verwaltungsbeteiligte halt nicht mehr mitmachen und nachbesetzt werden. Also ich komme aus der Werbung und Design und ich merke das total, dass das eben für eben konservative, alteingesessene Firmen zu einem wirklichen Problem wird, dass nämlich der Konsument ein Machtinstrument bekommt, das überhaupt nicht leicht zu kontern ist, weil nämlich gerade diese sozialen Communities sich ja so organisieren, dass es unter Peers geschieht und eben, dass sie überhaupt nicht belangt werden wollen mit werblichen Maßnahmen oder mit unauthentischen Nachrichten. Also ich sehe eigentlich eine große Zukunft in diesem ganzen Themenbereich.
Crowdsourcing ist dein Thema. Ja, zum Begriff Crowdsourcing. Ich finde das auch gerade deshalb so spannend, weil es so viele Facetten hat. Ja, eben wirklich, es gibt ja sehr, also Crowdsourcing bedeutet Auslagerung an Massen von bestimmten Aufgaben, ja. Und das kann jetzt natürlich sehr positiv sein. Ein positives Beispiel wäre, hat auch mit Open Data zu tun. Die Ausgabenbelege der britischen Unterhausabgeordneten sind offen im Netz einsehbar. Ja, nur sind das jetzt 500.000 Belege oder noch mehr. Ja. Kopien von diesen Belegen. Und der Guardian, eine sehr gute britische Tageszeitung, hat gesagt, okay, wir schaffen das einfach nicht, wir können die Belege nicht jetzt alle durchsehen nach Unregelmäßigkeiten und tun diese Aufgabe jetzt nicht outsourcen. Also Outsourcing wäre gewesen, jetzt an ein bestimmtes Unternehmen das zu geben, um die Belege durchzusehen, sondern wir tun es crowdsourcen. Also alle, die das interessiert, dürfen jetzt dort drüber schauen, sich ein paar Belege ansehen und melden dann, wenn irgendwo was nicht stimmig ist. Ja, und so sind jetzt in den letzten Monaten mehr als die Hälfte dieser Belege durchgesehen worden und man, also von Zeitungsleserinnen und Lesern, und man ist drauf gekommen, dass sich ein Abgeordneter zum Beispiel dann einen Ententeich über seine Diäten oder Spesenabrechnung dann hat finanzieren lassen für den Garten. Ja, und solche Dinge. Ja, also das wäre ein positives Beispiel für Crowdsourcing. Ein anderes Beispiel, wo es halt wieder darum geht, bestimmte Aufgaben an die Massen auszulagern, machen Plattformen wie der Mechanical Turk, heißt das, Mechanical Turk von Amazon. Kennt das jemand aus dem Publikum? Ja, das erkläre ich jetzt. Mechanical Turk, mechanischer Türke, das ist aus irgendeinem Spiel oder so, ja. Genau, ein Schachautomat, der irgendwie arbeitet, oder? Und, aber nicht. Okay. Es ist kein wirklicher Roboter. Genau. Ja, okay, also an das ist der Name angelehnt. Und es geht darum, dass man eben bei Amazon nicht nur einkaufen kann, alles Mögliche, sondern bei Amazon auch arbeiten kann. Beziehungsweise als Auftraggeber kleine Arbeiten in Auftrag geben kann. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel ein Video zu transkribieren, ja, den Text dazu zu schreiben, ja, die Spracherkennungssoftware kann das irgendwie nicht so wirklich gut. Aber Menschen verstehen natürlich und können den Text auch. Das heißt, es sind viele so kleine Aufgaben, die man dort reinstellen kann, und es können sich dann Menschen weltweit darum bewerben, um diese Mini-Jobs, und die werden dann auch mini bezahlt. Aber trotzdem arbeitet man vielleicht eine Stunde an der Transkription und kriegt dann vielleicht ein paar Cent dafür. Aber irgendwo auf der Welt findet sich immer jemand, der gerade Zeit hat und die paar Cent vielleicht braucht oder auch nur Spaß dran hat. Und ja, das ist dann so wirklich so die verlängerte Werkbank des digitalen Zeitalters. Ich habe das auch schon ausprobiert, solche Aufträge zu vergeben, und das hat gut funktioniert. Ja, da haben sich dann beworben 5 Leute aus der ganzen Welt, und dann hat eine Frau aus Australien hat dann den Rechercheauftrag bekommen, der war aber ein paar hundert Euro wert. Also es war jetzt nicht, aber es war trotzdem viel, viel billiger, als wenn ich das jetzt outgesourced hätte, ich weiß nicht was, an eine Wiener Agentur oder so. Ja. Und so gibt es also genug, es gibt auch im Designbereich, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, gibt es auch eine Plattform, wo Designs dort, oder viele, ja, wo man sich auf der ganzen Welt irgendein Layout machen lassen kann. Ja, also Crowdsourcing, positiv, negativ. Dann war die Frage Crowdfunding erfolgreich, also wirklich erfolgreich. Wäre Seller Band, da geht es um Finanzierung von CD-Produktionen. Und da kenne ich tatsächlich eine Band in Salzburg, die dort 50.000 Dollar über diese Plattform finanziert bekommen hat. Ja, das wäre europäisch ein erfolgreiches Beispiel, oder Salzburger Beispiel sogar erfolgreich. Das andere Crowdfunding-Beispiel, das erfolgreich war, war eben die Diaspora-Geschichte, die heute starten soll, die Facebook-Alternative, die eben das 20-fache bekommen haben, aber natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit. Also wir haben rund $200,000 bekommen für die Startentwicklung. Ja, ist amerikanisch, lässt sich natürlich nicht so einfach übertragen, aber es starten jetzt auch einige Crowdfunding-Plattformen in Deutschland, auch gerade für den Kunst- und Kultur- und NPO-Bereich. Guide für Crowdsourcing kenne ich keinen. Und zu den Tools kann ich jetzt auch nicht viel sagen.
Ja, kann es nicht sein, dass bei solchen Plattformen, wenn man versucht, Ideen zu finanzieren oder ja eben auch wie diese Blogposts, die man jetzt mit, wie heißt das nochmal? Flatter und Kachingel, ja. Dass das wie im Internet auch überhaupt, also dass es zu starken Konzentrationsprozessen kommt und dass das deswegen vielleicht nur für ganz, ganz wenige eine Möglichkeit ist und es aber nicht wirklich für die Zivilgesellschaft von Bedeutung ist deswegen, weil es zu einer starken Konzentration auf einige wenige kommt, aber für die Breite irgendwie nicht relevant ist.
Ich glaube, naja, gut, es gibt im Internet beides. Es gibt Konzentrationen und es gibt den Longtail. Oder? Aber vielleicht.
Ja, also. Ich weiß jetzt nicht, ob man es jetzt für Crowdfunding oder Crowdsourcing-Projekte untersucht hat, aber beispielsweise auch im Open-Source-Bereich gibt es den Longtail, wo man einfach, also die größten Projekte nicht den größten, also wo die 20%, die 20% der größten Projekte weniger generieren an Umsatz als die anderen 80%.
Longtail ist mir schon ein Begriff, aber wenn ich jetzt also ein Projekt habe und dafür Geld brauche, dann nützt es mir nichts, wenn mir im Longtail dann 20 Cent für das Projekt zurückbleiben, ne? Zum Beispiel. Also das meine ich, ob das dann relevant ist.
Ein Projekt startet ja erst ab einer gewissen Summe. Ja.
Finanziert werden kann, oder?
Ja. Was ich noch als Problem sehe, jetzt auch im Crowdsourcing-Bereich, also es gibt ja auch im Journalismus, wo man als freier Journalist Themen anbieten kann und dann, also sobald man eine Bezahlung für diese Themen von der Community erhält, recherchiert man dann über das Thema. Nur oftmals sind es halt beispielsweise investigative Themen, die halt für Demokratie, Gesellschaft extrem wichtig sind, kann man dort gar nicht wirklich richtig bewerben und sozusagen dort auch dann um Funding bitten, weil sobald das sozusagen so öffentlich gemacht wird, weiß dann schon beispielsweise dieser Bereich oder diese Personen, über die da investigativ recherchiert werden soll, wissen da schon Bescheid, dass da sozusagen was kommen wird. So, das ist sozusagen auch noch ein Aspekt, wo halt Crowdsourcing eher nicht funktioniert.
Dann komme ich noch einmal zurück auf das klassische politische Agieren mit diesen Tools. Gute Frage, was die Tools sind, was die Qualität der Tools ausmachen würde. Und möchte auch den Viktor Mayer-Schönberger wieder mal hervorkramen, der von ja, diese wunderschöne Aussage der Nivellierung nach unten und wir reden ja alle nur mehr über Ähnliches und tauschen uns nur mehr über Ähnliches aus, weil wir uns ja gegenseitig nur mehr bestätigen wollen, dass wir ähnlich denken und ähnlich tolle Postings über ähnlich tolle Themen machen. Führt das dann auch in unserem speziellen Fall, wenn wir jetzt über Politik, Gesellschaft, Tätigkeit, führt das für die beiden Sektoren auch über Bürgerinnenbeteiligung reden, sind da vielleicht diese Tools genau das Gegenteil, was wir jetzt hier so ein bisschen im Hintergrund annehmen, vielleicht sind sie eine große Nivellierungskraft nach unten und tun das große revolutionäre Potenzial, das in uns allen schlummert, niederbügeln. These.
Ich würde es positiv umdrehen. Also diese Tools ermöglichen es gerade erst, dass man sich organisiert, dass man zusammenfindet und auch eben vielleicht auch einen Konsens findet, dass auch und dass auch Leute, die also eine ähnliche Meinung haben, zusammenfinden und dass die sich dann organisieren. Also ist ja so, ich würde also von einer anderen Perspektive her sehen.
Ja, das glaube ich nämlich genau auch, weil wenn man sich heutzutage politische Diskussionen ansieht, die findet ja vollkommen entfremdet von irgendeiner Zielgruppe statt. Das ist in politischen Diskussionen in der Zeit im Bild 2 oder in Sommergesprächen, ohne dass jetzt irgendjemand, der von Politikern vereinnahmt wird, weil das läuft ja jetzt nur mehr so ab, dass eben sämtliche Politiker einfach auf jede Frage eine Antwort aus der Retorte haben und sagen, ja, Studien haben gezeigt, die breite Masse will das und das. Und das sind, finde ich, die Tools, dass, wenn das eben sich verbreitert, dass dann eben die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, dass, wenn das eben live zugeschaltet wird, irgendwelche Meinungsumfragen, dass dann eben der Politiker desavouiert wird, dadurch, dass einfach er sagt, alle meinen das und 90% stimmen gegen ihn, dass es so laufen könnte. Also, wie gesagt, ich sehe das sehr positiv.
Aber der Einwand ist insofern, also um dann noch nachzuhaken, extrem berechtigt, weil ja gerade das Twitter und diese Beschleunigung im Web schon so eine Lynchmob-Dynamik auch entwickeln kann. Also die berühmte Meerschweinchen-Debatte vom Turner, wo so quasi nur auf Grundlage eines Futurezone-Artikels und niemand, der dort war, bereits vorverurteilend quasi sich über den Herrn Turner, also den, nicht den Thomas Turner, sondern den Namen Turner, sich geäußert hat. Und meine Frage, oder ich sehe auch den ganzen Idealismus und Optimismus und die Möglichkeiten, aber quasi dieses Massenphänomen, das zur Beschleunigung und solchen Hetzbewegungen führt, ist halt die Kehrseite der Medaille. Und die Frage ist halt quasi, wie kann man in diese Mechanismen, die Vor- und Nachteile haben, weiß nicht, Entschleunigungs- oder Differenzierungsmechanismen einbauen. Was vielleicht eben Kleinteiligen dann wieder passiert, auf jetzt Facebook und ähnlichen, aber sonst, es ist schon ein Hype-Teil. Und wie weit das nicht irgendwie der Differenzierung vom politischen Diskurs oder der erwünschten Differenzierung vom politischen Diskurs tatsächlich widerspricht.
Wenn ich das wüsste, könnte ich ganz viel Geld verdienen. Also ich glaube, es ist extrem schwierig, da auch zur Entschleunigung, für Entschleunigung zu sorgen. Also
na, ist es nicht eine Frage einer bestimmten Literacy, die wir uns alle erst aneignen müssen? Vielleicht tun wir in 10 Jahren wunderbar erkennen, wann was eine Meute ist und wenn was ein wirkliches Anliegen ist. Und schließen uns vielleicht per Spaß der einen oder anderen Meute an und tun, wenn es um seriöse Agieren geht, durchaus unterscheiden. Vielleicht können wir das. Also das würde jetzt auch so ein bisschen meine, nicht Schlussrunde, sondern so eine abschließende Runde hier im Publikum und also hier an den Sesseln einläuten. Was sind denn die Fähigkeiten, die wir in Zukunft haben werden, wenn wir uns weiterentwickeln mit diesen Tools? Also nicht nur die Frage nach den technischen Tools, sondern nach den kulturellen Fähigkeiten. Tut sich da was? Ist da irgendwo was in Bewegung geraten, wo man vielleicht extrapolieren kann, wie es in Zukunft ausschauen würde? Würde sehr schön sein, wenn man so Versatzstücke dieses Extrapolierens hier irgendwie hinkriegen könnte.
Ja, ich bin ja vom Journalismusinstitut und da haben wir jetzt vor kurzem eine Jobausschreibung der New York Times angeschaut und die haben Multimedia-Journalisten gesucht. Und ich finde das, also ich sage gleich, was der Inhalt von dieser Ausschreibung war. Ich finde es deswegen sozusagen interessant, weil halt Journalisten sozusagen für viele Personen immer noch ganz wichtige Gatekeeper sind und also einfach schon zu denen gehören, die halt mit Informationen am besten filtern sollten können und auch mit Informationen am besten haushalten. Na, auf jeden Fall hat man dort Journalisten gesucht, die sollten nicht allein nicht allein jetzt recherchieren können, gute Geschichten schreiben könnten, sondern die sollten können Flash, Photoshop, ActionScript etc. etc. Also sollten auch Video machen. Und also von Journalisten, die halt so Vorgänge auch in einer Gesellschaft abbilden sollen, wird halt um einiges mehr dann auf einmal erwartet. Und ich glaube, also da kann man auch sehr stark auch sehen, sozusagen, dass diese Filtertechniken, die halt also jetzt für Journalisten, die jetzt von Journalisten auch erwartet werden, dass die dann in wenigen Jahren auch bei uns allen dann auch wirklich notwendig sein werden, wenn man mit diesen ganzen Informationsmengen wirklich auch arbeiten wollen und auch diese verarbeiten wollen. Ich meine, wir können natürlich einerseits abblocken und sagen sozusagen, hier Schluss, kein, also wir lassen Informationen nicht mehr an uns ran, aber wenn wir sozusagen mit diesen ganzen Datenmengen arbeiten wollen, dann müssen wir, glaube ich, sozusagen wirklich da uns stärker auch auf diese Ebene der Verarbeitung konzentrieren.
Du bist dann auch daran, dass du gesagt hast, dass wir ja die Tür der 108 Grad und dann die Entsprechung, also so, man kommt sozusagen die Maxime, die Zollverbote.
Ja. Ja, natürlich. Also ich meine, Digital Divide ist natürlich schon ein Thema und also den, wie man den kleiner macht, das ist natürlich eine große Herausforderung. Vielleicht auch was für sozusagen die digitale, die sozusagen auch die Social Media Szene, die dann sozusagen vielleicht sich da auch mal darum kümmern sollte, denke ich schon auch ein Thema, ja.
Aber eben punkto diesen Prozess zu entschleunigen oder auch Nivellierung. Einerseits die Entschleunigung wird es nicht geben, weil es gibt es sind die Tools vorhanden und die werden sich einfach viral verbreitern. Und natürlich auf der anderen Seite, je mehr Leute mitreden, das ist eben das Prinzip Basisdemokratie, da sehe ich dann schon auch den dystopischen Teil daran, dass wenn es wirklich um Mehrheiten geht, wenn es eine Demokratie ist, dann können auch durch diese ganze Transparenzmachung des eigentlich wirklich wahren Volkswillens, wenn es dann wirklich auf alle sich bezieht, wenn jeder mitstimmt, dann kann es schon zu kritischen Momenten kommen, wie in der Schweiz diese Volksabstimmung ob der Synagogen, nicht Synagogen, sondern der Moschee. Und da ist halt Österreich punkto Obrigkeitshörig und da wird es dann halt schwierig, wenn der wahre Wille zutage tritt und das dann halt unbequem wird und die Libertinegeister halt dann in der Minderheit sind. Das ist dann halt die Plebiszierung des digitalen Willens.
Ich möchte nur der Punkt, nämlich, dass es sich bei diesem Wir weiterhin um eine totale Avantgarde handelt und dass bis sich das, und es wird sich noch stärker verbreitern und aus meiner kulturpessimistischen Sicht verdummen, nämlich extrem, weil jetzt sind es Early Adopters aus hohen Bildungsniveaus mit Geld, die sich das Klumpert kaufen. Verdummen im Hinblick jetzt auf diese versus Plebeismus genannt, also im Hinblick auf Massenbewegungen, die dann halt irgendwelchen Dingen nachdodeln. Und das Mittel dagegen, würde ich jetzt aus meinem Bildungshintergrund sagen, ist Bildung. Ja? Also quasi die Möglichkeit, ein Metabewusstsein für diese, de facto sind es ja Diskurse, die klar lesbar werden, entwickeln zu können. Da schaut es halt in Österreich nicht sehr toll aus. Aber damit das jetzt nicht zu pessimistisch wirkt, eine Geheimhoffnung von mir ist, dass sich witzigerweise durch das Kennenlernen dieser Tools und das Verwenden dieser Tools quasi so eine Art Foucault für alle durchsetzt. Also dass quasi automatisch das Bewusstsein für Entstehung von Narrationsstrukturen auch eine Art Popwissen wird. Und wenn man sich anschaut, was inzwischen, also welche Komplexität an Narrationsweisen in Hollywood-Blockbustern den Leuten vorgesetzt werden können, wie jetzt Christopher Nolan, Inception, ja, was das an quasi an Bewusstseinsbildungs- Metareflexion vom Publikum einfordert und ihn aber trotzdem quasi noch als Chewing Gum Kino vermitteln kann, kann ich mir gut vorstellen, also jetzt in der optimistischen Variante, dass generell mit der Veränderung auch des Bewusstseins jetzt auch im Hinblick auf quasi, wie entwerfe ich mich als, es gibt ja nicht mehr einen Ich-Begriff von ich habe die Meinung, und sondern es gibt eigentlich nur sowas quasi, ich drücke den Like-Button, um diesen Strang weiter verfolgen zu können, und es geht ja auch nicht mehr darum, dass ich jetzt meine Meinung wo drunter poste, sondern es geht eher darum, dass ich also quasi so eine, fast schon so ein differenzbewusstes Beobachten von Diskursen erlerne. Und da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht tatsächlich, also das geht dann natürlich mit einem, also bis zum Individualitätswandel einher, und da kann ich mir vorstellen, dass Komplexität hineinwächst. Das kann wirklich sein, weil quasi durch diesen New Media Literacism oder wie auch immer man es nennen würde, entsteht das auch, wenn man natürlich auf der gleichen Seite, dass die Leute keine Bücher mehr lesen können. Wenn wir sehen, aber da sehe ich quasi noch, also da würde ich mir denken, da kann man die Leute sehr dort abholen, wo sie herkommen, ohne zu sagen, so, und jetzt müssen wir irgendwie diese Seite verstehen oder so. Das war mein Schlusswort zu der Frage.
Da noch ganz kurz anschließend. Ich glaube, dadurch, dass die Leute viel weniger Fernsehen und mehr im Internet sind, gibt sich dadurch einfach auch ein großes kreatives Potenzial. Und auch wenn sie nur einen ganz geringen Teil der Zeit, die sie im Internet verbringen, in die Schaffung von Inhalten stecken und seien es auch nur Lolcats, ist das schon irgendwie ein ziemlich großes kreatives Potenzial, das wir irgendwie vor 5 Jahren oder so noch nicht gehabt haben.
Ja. Ja, vielleicht, ich glaube, du hast den kulturellen Wandel auch ein bisschen angesprochen, und ich finde schon interessant, dass wenn Organisationen darüber nachdenken, Social Media irgendwie einzusetzen für ihre Kommunikation, auch Strukturen ganz schnell mal in Frage gestellt werden. Ja, weil die Facebook-Seite, die kann halt einfach nicht mehr, top-down oder nur von der Presseabteilung oder Kommentare lassen wir nicht zu oder so. Also diese Strukturen, etablierte Strukturen werden zumindest in Frage gestellt, wenn an Social Media gedacht wird in Organisationen, und das lässt auch hoffen, dass es kultureller Wandel denkbar ist.
Ich habe noch einen Gedanken, der mir im Kopf rumschmiert. Nämlich, was du vorher, Thomas, gesagt hast, dass die Situation zum Beispiel in der Musikindustrie, ne, die Musikverlage, Buchverlage, quasi Filmverlage, Vertriebe, diese Mittelsmänner, die ja sehr aufgeblähte Apparate hatten, weil es einmal als Distributionskanal und ein Vermarktungskanal notwendig war, das scheint sich jetzt ein bisschen überholt zu haben. Und ich frage mich gerade, was heißt denn das auf einer politischen Perspektive? Was heißt das für die Gewaltenteilung? Wenn ist ein Politiker ein Mittelsmann zwischen dem Volk und dem Volk? Oder wie schaut das dann aus? Wir haben die Gewalten, wir haben die Presse als vierte Macht, kommt jetzt die Crowd als die fünfte Macht? Oder Wo endet das dann? Oder wie wandelt sich das? Wie muss sich diese Struktur wandeln, wäre meine Frage.
Ja, vielleicht so ähnlich auch, wie sich das Berufsbild im Journalismus ja auch wandelt. Da ist ja auch nicht mehr der Journalist, die Journalistin, die Wahrheit irgendwie verkünden oder so, sondern sind eher auch dann Vermittler oder Community Manager oder so. Ja, und wahrscheinlich wird sich das Bild der Politiker dann auch wandeln.
Wandeln ist ein schönes Wort, mit dem man hier stoppen kann. Ich würde jetzt gerne noch, da es ja auch um den Digital Society Award geht, kurz noch sagen, was die nächsten Schritte hier sind. Also ab heute kann man einreichen auf dieser wunderschönen Seite Zukunftsweb.at. Was sind die Kriterien? Kommt gleich. Ich wollte mal richtig hinsurfen. Also es gibt einen Blog-Eintrag und es gibt hier
mit dem wunderschönen Kürzel hinten DSA, ich glaube, man kann es eh lesen, die Einreichmöglichkeit. Wie läuft es ab? Es wird bis 30. November ab heute das Einreichen möglich sein. Dazu gibt es ein Online-Formular unter dieser Adresse, zukunftweb.at/dsa. Und dann ist ein Monat lang SMS-Wahl, sprich die verschiedenen Projekte können mit einem SMS pro Telefonnummer gewotet werden. Und am 13. Jänner haben wir jemanden oder eine Gruppe von Leuten oder ein Projekt, das sozusagen gekürt ist als den ersten Digital Society Award in Wien und in Österreich. Das beschränkt sich nicht auf Wiener Projekte. Hier haben wir die Aspekte, ich glaube, das kann man das lesen? Ja, man kann es. Also die Aspekte sind relativ simpel gehalten. Es muss dieses Jahr passiert sein. Im Wesentlichen, es muss eine Aktivität dieses Jahr gegeben haben, 2010. Es muss real life sein, also es muss etwas, was sich auf die wirkliche gesellschaftlichen Entwicklungen, auf wirkliche Vorgänge bezieht, sein. Also kein Konzept, keine Studie, keine wissenschaftliche Arbeit über etwas. Es muss sichtbar in der Öffentlichkeit sein, also es nicht keine abgeschlossene Community betreffen, sondern soll sichtbar in der Öffentlichkeit sein. Das kann über verschiedene Seiten sein. Es muss Nutzung von Internet oder Mobiltechnologien beinhalten, also das sind wir bei dieser Tool-Frage, die wir heute auch erörtert haben. Und es geht um diesen Themenkreis Bürgerinnenbeteiligung, Bürgerinnenprotest, Beteiligung an gesellschaftlichen Veränderungen oder auch gemeinsame gesellschaftliche Problembewältigung oder Verbesserung. Also ein sehr weites Feld von dem, was wir heute hier auch abgedeckt haben. Das sind die 5 Aspekte, die man berücksichtigen soll. Und dann gibt es ein sehr, sehr einfaches Formular zum Ausfüllen, wo man die beschreibt. Es gibt 1.500 Euro. Wir wollen ihn weiterführen. Das ist praktisch jetzt einmal der erste Start. Wir wollen ihn crowdfunden, sprich nächstes Jahr wieder welche ausschreiben mit zusätzlichen Sponsoren. Das ist sozusagen der erste Kick-off dieses Awards, um ihn mal ins Leben zu setzen.
Aber das heißt, es geht hauptsächlich um die Suche von Projekten, die eigentlich schon besetzt sind.
Das es geht um die Suche nach Projekten, die laufen, passiert sind, abgeschlossen sind. Es geht um keine sozusagen Projekte, die erst durchgeführt werden.
Wenn ich etwas Böses sagen darf, gern. Die Frage ist, nehmen wir an, das wäre ein Controller. Ich würde sagen, macht es mal gescheit, dann vielleicht auf einer Webseite 1.500 Euro Preisgeld. Bin ich schon nicht mehr sicher, ob ich es mache.
Das verstehe ich nicht.
Weil du musst ja, um das zu gewinnen, musst du ja deine Community kriegen, dass sie SMS schicken. Mhm.
Es ist keine 0900er Nummer.
Ja, nein, das ist nicht, aber es war jetzt quasi so, wenn wir vorher noch gesehen haben, quasi, wo beginnt die, ich bin jetzt gerade noch immer versucht, die Entstehung von Wien. Weil, wenn ich dann live auf Traffic auf der Excel-Website machen will, war ich am Freitag auch nicht mehr vor. Und sagt, okay, wer die meisten SMS schickt und auf der Seite wieder zu tun, das wäre mir noch mal wertvoller als eine Live-Kampagne. Weil da kann man etwas nicht gleich. Willst du die meisten SMS nur, dass das jetzt nicht bedient, weil es ist ein überraschend, dass das nicht wenig Geld ist?
Bloß ist das eine ehrenamtliche Kampagne und die 1.500 Euro sind das gesamte Geld, das eingesetzt wird für. Und nicht der Traffic, der bezahlt wird drum. Ja, also es ist nicht mit Coca-Cola zu vergleichen. Ja. Ich würde da eher einen Crowdsourcing-Gedanken oder eine Initiative, es ist genauso eine Initiative wie die Initiativen, die hier bewertet werden sollen. Also wir wollen damit aus eigenem Interesse, sprich aus eigenem Interesse, intellektuellen Interesse und nicht finanziellen Interesse, aus eigenem intellektuellen Interesse das Thema nach vorn bringen. Wir glauben, dass ein Award ein gutes Mittel dafür ist. Wir haben einen Sponsor Parafluss gefunden, der uns 1.500 Euro dafür gibt und darum machen wir es. Das ist der Grund. Und da geht's um keine Marketingkampagnen. Also so großartig sind die 1500 Euro nicht, dass dir unglaublich viele Leute drauf jetzt zugreifen werden. Aber ich hoffe, dass viele mitmachen. Ich hoffe, dass besonders interessante Projekte, die man dann eben exemplarisch darstellen kann, so von wegen, das ist, was drinnen steckt in diesen Bewegungen. Und das wollen wir darstellen. Das ist unser Wissensgewinn. Dass man das dann kann.
Ich glaube nicht, dass diese Türen diesen schnellen Einwand, vielleicht ist er wichtig, weil er genauso eine Kontrollation mit den Antwort zeigt, die man unterscheidet, okay, wie kommt die Crowd noch dazu zu entscheiden, da mache ich mit, weil da entsteht eine Differenzierung von einem Bewusstsein, die wie mir lieben wollen. Ja. Das erzeugt ja quasi eine Öffentlichkeit und auch eine Reflexionswürdigkeit, aha, warum wir da lieben wollen, was sind denn deren, meine Kriterien, die tun sich selber, das unterscheidet sich von vorher. Oder geht es um die Hirn und die Freiheit? Das ist aber, das ist für mich glaube ich, was ich heute umgehen will. Wie kriegt man die Leute zu den Entscheidungspunkten, die sagen, da kriege ich jetzt und da kriege ich nicht mehr, weil Coca-Cola kommt nicht mehr auf, nur Coca-Cola kommt mit 50 raus. Oder mit 100 raus. Das ist ja gut. Ja, und diese digitale Lobbyismus und Fairwelt, das geht nicht. Es wird dann wahrscheinlich nicht das beste Projekt ausgezeichnet, sondern ich weiß, dass die meisten Anhänger auf dieser Seite zukommen oder überleben
konnten. Ja. Ja, das wird so sein. Ja, das wird so sein. Wir haben es insofern ein wenig eingeschränkt, indem wir eine SMS-Wahl gemacht haben. Man hat nicht unendlich viele Freunde mit unendlich vielen Telefonnummern. Man hätte unendlich viele Leute, die unendlich oft auf Buttons drücken können im Internet. Darum haben wir das nicht gemacht, sondern haben diese SMS-Wahl gemacht, um das einzuschränken. Aber natürlich ist es, wie jede Wahl etwa, hat das etwas zu tun mit Größe der Community und auch Größe der eigenen Begeisterungsfähigkeit außerhalb dieser Community Stimmen zu kriegen, klar. Was dieses Ding dann tun wird, ab 1. Dezember, es wird alle sehr gleich präsentieren und auch gleich bewerben. Und ja, wir hoffen einfach auf Beschäftigung, dass auch die einen auf das andere Projekt dann schauen und sehen, unter Umständen ist das eine Strategie, mit diesen neuen Medien umzugehen, auf die wir noch nicht gekommen sind. Und dann wäre sogar so etwas wie ein bisschen Austausch passiert und das wäre schon sehr schön.
Ist das nicht eine Form von E-Voting, wenn man bei SMS wählt und wer sind eure Wahlbeobachter, die das schauen, dass das...
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Okay. Nein, also auf diese E-Voting-Diskussionen möchte ich mir gar nicht einlassen. Natürlich kann das Fehler haben. Man kann mitmachen, sozusagen, wenn man uns traut. Wenn man uns nicht traut, dann lasst man es einfach. Ist am besten. Das ist kein durch den Rechnungshof geprüftes Verfahren, sondern es ist etwas, was auf Trust basiert. Sozusagen. Und wir hoffen, dass wir mit der ganzen Initiative gut darstellen können, dass ein trustable Projekt ist. Wir verhalten uns nach Möglichkeit. Wir laden auch alle gern dann ein, etwas zu überprüfen, wenn sie was überprüfen wollen, weil diese verschiedenen Listen, die an SMS dann reinkommen, kann man ja einsehen. Also sozusagen, das ist nichts, was man jetzt mit echten, und das sind große Probleme bei E-Voting, mit diesen echten Problemen von E-Voting betrachten kann, weil da würden wir in Teufelsküche kommen. Also wir haben dieses SMS-Voting gewählt, weil das einfach ein Touch sicherer ist, als wenn wir da jetzt komplizierte Internet-Votings aufsetzen würden.
Was mich natürlich interessieren würde, weil die ganze Zeit relativ nahtlos umgegangen wurde von sozialen Plattformen, dann zu quasi Exklusivplattformen, wo man anfängt, die Verwaltung einzuschalten, wo es auch in einer Plattform darum geht, quasi mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Identität darzustehen. Das ist ja nicht zum Willen und Fame der ganzen Bevölkerung irgendwie zu beitragen zu lassen, auf der anderen Seite, wo es dann weil ich schon fast die Anonymität des Einzelnen total wichtig ist, um überhaupt quasi so eine Demokratie zu gewährleisten und das auch in nicht allzu kleinen Abständen. Und da sehe ich irgendwie eine sozusagen das spielt so rum und mit dem iPhone dann irgendwie an der Regierung schicken, die das macht, nicht, damit Ausdrücke annehmen kann.
Aber wir haben vorhin gerade Diaspora erwähnt gehabt. Vielleicht wird genau in dieser Frage der Wechsel von Facebook auf Diaspora, sofern er passiert, eine andere Form von politischer Betätigung ermöglichen. Weil dann plötzlich die private Frage nicht mehr zentral von einer Firma in Zusammenarbeit mit dem CIA geregelt wird, sondern eben dezentral auf dem eigenen Rechner. Das kann einen anderen politischen Umgang mit dem Medium hervorrufen. Ist aber sicher auch ein... Es ist trotzdem Technologie. Wir haben es gesehen, schon bei den Wahlen hat man Probleme. Klar. Also www.zukunftsweb.at/dsa, eigenes eintragen und vorschlagen, anderes eintragen und vorschlagen, weitererzählen, dass Leute eintragen und vorschlagen. Das Ganze läuft bis 30. November. Dann gibt es die Wahl per SMS, eigenes Handy bereithalten, bis 31. Dezember. Und am 13. Jänner machen wir eine Zusammenkunft hierinnen, wo wir über die eingereichten Projekte und über die Projekte mit den meisten Votes reden und auch einen schönen ausgedruckten großen Scheck mit 1500 überreichen können.